Wir haben hier Professor Endler von labors.at und es geht mit Labormedizin weiter. Labormedizin ist eigentlich in jedem Fachbereich der Medizin, sogar in der Psychiatrie, auch in der Pathologie, es ist überall, Pathologie vielleicht nicht so viel, aber es ist wichtig, Sie werden sehr konfrontiert damit sein und wie es da genau aussieht und was zu beachten ist, wird euch der Professor Endler. Vielen Dank wieder, dass Sie dabei sind und
Dankeschön.
Die Bühne ist deine.
Danke. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin niedergelassener Facharzt für Labormedizin. Das heißt, ich habe theoretisch ein Interesse daran, dass Sie möglichst viele Analysen anfordern und wenn möglich zu mir schicken. Ich muss aber enttäuschen, ich werde Sie eher versuchen, davon zu überzeugen, das selektiv zu machen im Eigeninteresse. Und natürlich lebe ich davon, dass Sie möglichst viele Untersuchungen schicken, wie möglich zu uns. Ich habe auch Vortragshonorare, kann Sie aber beruhigen. Mein ganzes Geld geht in diese zwei Start-ups, die ein bisschen größer geworden sind mittlerweile, aber auch teurer. Ganz kurz, Labormediziner haben eine ganz einfache Welt. Unsere Patienten sind alle standardisiert, die haben 16 mm Durchmesser. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir alle Krankheiten im Blut sozusagen diagnostizieren können. Natürlich, das hat den Vorteil, es gibt keine gesunden Menschen mehr, sondern nur mehr schlecht Untersuchte. Ganz kurz, was macht so das Labor? Wenn man schaut, wie viel Prozent trägt welche Disziplin zur Diagnose bei, Anamnese ist jetzt nicht ganz unwichtig, auch die physikalische Untersuchung. Das Labor liegt irgendwo so bei 60%, wahrscheinlich gemeinsam mit der Bildgebung. Da streiten wir uns, aber Sie sehen, es sind mehr als 100% natürlich. Das ist klar, weil viele Diagnosen sind mehrerweise Kombinationen. Wir machen aber nur, das Labor selbst macht nur 2% der Gesamtkosten im Spital aus. Das heißt, Sie haben relativ viel Information für relativ wenig Geld. Und ganz basal, die Frage ist immer, wozu mache ich einen Labortest? Einerseits zum Beweis einer Diagnose oder zur Widerlegung, also wenn ich eine Verdachtsdiagnose habe, möchte ich eine Bestätigung oder eine Widerlegung haben oder zur Verlaufskontrolle. So weit, so gut, das ist alles wunderbar. Problematisch wird es, wenn Sie ein Screening machen. Es gibt ein gezieltes Screening auf erhöhte Cholesterinspiegel, perfekt, da haben wir klare Konsequenzen, das wissen wir. Und es gibt ein ungezieltes Screening nach dem Motto, ich weiß zwar nicht, was ich mache, aber ich fordere mal an. Und dann haben Sie oft recht unerwartete Ergebnisse. Und ich werde versuchen, Sie vom ungezielten Screening ein bisschen abzuhalten. Kurz zu Fehlern im Labor. Das ist, wir sind ein bisschen anal fixiert, das liegt an unseren 16 mm Röhrchen. Und wir lieben Standardisierung und diese Dinge. Wir wissen aber auch, dass das in der Praxis nicht so einfach geht, ja. Weil Ihre Patienten haben keine 16 mm Durchmesser. Sie verhalten sich auch nicht gleich, aber so 1-10% aller Proben sind jetzt irgendwo fehlerhaft. Das ist gar nicht wenig. Ja. Das heißt, wir sind zum Teil schlechter als der Gepäcktransport am Flughafen, weil der ist doch zu 97% kommt das Gepäck doch manchmal an. Also, und wir sind zwar im Spitalsbereich wahrscheinlich besser, weil so die Fehlerrate liegt bei 20-30% im Spitalsbereich. Meistens Gott sei Dank nicht tödliche Fehler, aber nichtsdestotrotz, da kann man einiges tun. Und die meisten dieser Fehler passieren in der Präanalytik, also bevor die Probe analysiert wird. Und das sind die Dinge, vor denen wir uns am meisten fürchten. Interessant ist, dass auch ein Viertel der Fehler auch in der Postanalytik passieren. Also nachdem die Probe analysiert wird, nimmt einfach keiner den Befund zur Kenntnis. Und die Konsequenzen sind dann falsche Testresultate. Naja, wenn der falsche Patient HIV hat, findet er das nicht so witzig. Aber es ist mir nicht einmal passiert, dass wir den Patienten mit der Leukämie gesucht haben, weil der am Röhrchen gestanden ist, hatte sie nicht. Ja. Es gibt falsche Diagnosen, klar. Wenn man sich bei der Blutgruppe irrt, das kann ein bisschen unangenehm werden, wissen wir alle. Es gibt Verzögerungen und natürlich auch Kosten und einen Schaden für den Patienten. Und das versuchen wir zu vermeiden. Wofür fürchten wir uns am meisten? Und das ist auch meine große Bitte. Bitte nehmen Sie nie in unbeschriftete Röhrchen ab, weil die schauen nachher alle gleich aus. Ich weiß, wir sind alle fest davon überzeugt, dass wir sie eh gleich nachher beschriften und uns eh merken, wo wir da den Patienten Meier und den Patienten Müller hingestellt haben. Aber dann geht der Piepser und dann wissen wir es nicht mehr und dann können wir extrapolieren. Auch Harnbecher kann man beschriften. Das machen die Schwestern sehr ungern. Die wissen zwar trotzdem wieder, ich weiß nicht, wie die das feststellen, aber sie behaupten immer, dass sie es wissen. Kurz, wann muss der Patient nüchtern sein? Auch das ist eine moderne Folter, wo Patienten immer bis Mittag nüchtern gehalten werden. Grundsätzlich, wenn es eine Glukose bestimmen, sollte der Patient nüchtern sein. Bei Triglyceriden ja, beim LDL-Cholesterin muss er schon nicht mehr nüchtern sein, weil das reagiert nur mehr ganz wenig. Das heißt, bei den meisten anderen Patientenbestimmungen muss er nicht mehr nüchtern sein. Kurz, was beeinflusst mir die Werte auch noch? Zum Beispiel der Marathon. Also wenn der Patient am Vorabend einen Marathon gelaufen ist, dann hat er Werte wie ein Herzinfarktpatient. Es ist das Troponin erhöht, es ist die CKMB erhöht, die CK sowieso, die LDH. Also heißt, auch eine moderate körperliche Aktivität kann Ihnen die Werte ein bisschen manipulieren. Der Klassiker ist, wenn Sie CK-Werte über 30.000 hatten, das war mein persönlicher Rekord, und der Patient war am Vortag im Fitnesscenter, da hat er gerade trainiert. Oder er war Kickboxen und hat verloren, das gibt es auch. Es ist aber auch so, es gibt einen Unterschied, ob Sie im Sitzen oder im Stehen Blut abnehmen. Ja? Also im Stehen versagt ein Teil der Flüssigkeit im Gewebe, das heißt, das Blut ist einfach 10-20% konzentrierter und damit ist das Hämoglobin um 10-20% höher, die Leukozyten, das Cholesterin und, und. Das ist mit ein Grund, wenn der Patient in der Ambulanz ist, hat er meistens höheres Hämoglobin, als wenn er dann auf der Station liegt, meistens nach 2 Litern Ringern. Das heißt, bedenken Sie das, das heißt jetzt nicht, dass Sie Patienten immer nur im Sitzen Blut abnehmen müssen, sondern das heißt, dass Sie 10-20% Schwankungsbreite als normal gegeben annehmen sollten und daraus jetzt keine Tendenzen ableiten. Was ist auch noch zu erfahren, wenn der Patient krank ist, verändern sich Laborwerte. Ist was ganz was Banales, was erhöht sich? Naja, das CRP, Nona, die Leukozyten ist klar, aber auch das Ferritin. Das heißt, bei Entzündungen haben Sie immer ein erhöhtes Ferritin, das heißt, das können Sie für den Eisenwert nicht mehr herannehmen. Das Haptoglobin ebenfalls. Was vermindert sich? Das Cholesterin zum Beispiel. Das ist mit ein Grund, warum Sie bei im akuten Infarkt das Cholesterin nicht wirklich aussagekräftig ist, weil es immer vermindert ist. Das Albumin ebenfalls, Eisen vermindert sich, Vitamin D auch. Das ist mit ein Grund, warum wir alle sagen, Vitamin D ist das neue Wundermittel. Warum? Kranke Patienten haben einfach niedrigere Vitamin-D-Spiegel als gesunde. Tja, so ist es. Das Testosteron übrigens auch. Und alle Ihre stationären Patienten, die haben ja irgendwas, sonst wären sie nicht auf der Station. Das heißt, berücksichtigen Sie das auch beim Cholesterinspiegel. Was stört uns noch? Ja, die Hämolyse. Was ist das? Das heißt, im Serum platzen die roten Blutkörperchen und dann färbt sich das Serum leicht rötlich. Das ist sichtbar. Das ist bei ein bis... Es gibt Rekordhalter, da ist es bei 30% aller Proben so. Sind meistens Urologen und Gynäkologen, denen es wurscht ist. Was ist so die Ursache für eine Hämolyse? Dummerweise meistens dann, wenn der Patient schwer zum Abnehmen geht, wird das Blut hämolytisch. Wenn man zu stark aspiriert, wenn man es zu lange stehen lässt, Detergenzien haben sie meistens nicht drinnen. Wenn sie das Blut einfrieren, klar, dann kann das auch passieren. Aber die Hauptursache dürfte sein, dass Sie die Röhrchen nicht komplett füllen. Das heißt, auch meine Bitte, bitte, wenn möglich, füllen Sie die Röhrchen komplett. Warum? Sie haben sonst ein Vakuum drinnen, das wirkt weiter auf die Erythrozyten ein und die platzen dann ganz gerne. Wenn es wirklich nicht geht und das Röhrchen sich beim besten Willen beim Patienten nicht füllen lässt, machen Sie es bitte einmal auf, dann ist das Vakuum weg, das geht auch. Es gibt besonders coole Mitkollegen, die füllen immer nur 2 Zentimeter Blut hinein, haben aber dann 70% Hämolyse und die anderen, die danach kommen, ärgern sich. Gut, was ist das Problem bei Hämolyse? Naja, in den Erythrozyten ist extrem viel Kalium, CKMB, LDH, das heißt, diese Werte kann ich nicht bestimmen. Ich habe aber auch eine starke Eigenfärbung, die mir sozusagen dann auch die Analysen stört. Und so 2-5% der Proben sind hämolytisch. Am Anfang des Semesters bei jedem Turnuswechsel ein bisschen mehr. Und das, naja, ist ja normal. Ja. Und das sinkt dann auch wieder. Eine Bitte auch noch. Bitte Blut abnehmen vor der Infusion. Naja, warum? Wenn da unten ein Liter Ringer hineinrinnt und Sie da oben Blut abnehmen, dann messen Sie meistens die Werte der Ringerlösung. Sie haben Interaktionen mit Medikamenten. Besonders schön bei Beta-Lactam-Antibiotikern steigt zum Beispiel das Kreatinin. Das ist eine Interaktion. Das heißt, das werden dann alle hysterisch sagen, huhu, der hat jetzt ein Nierenversagen, ich muss das Antibiotikum reduzieren, das Augmentin. In Wirklichkeit ist es einfach ein Medikamenteneffekt. Ja, körperliche Aktivität haben wir gesagt. Und es gibt Patienten, die haben irgendwelche komischen heterophilen Autoantikörper, die zum Beispiel die Hormonbestimmung stören, ohne dass man es von außen merkt. Ganz kurz, Kreatinin kennen Sie alle, total langweilig. Auch die GFR ist mehr oder weniger ein Rechenparameter aus dem Kreatinin, das heißt, das beeinflusst das. Sie wissen, das ist ein Energiespeicher und das ist mehr oder weniger im Steady State. Der Körper hat so 120 Gramm Kreatin und das wird 1% pro Tag, wenn das Kreatinin ausgeschieden. Es wird nicht oder kaum resorbiert und damit ist es so ein schöner Nierenmarker. Und das Lehrbuch sagt, das ist alles konstant und die Bestimmung ist billig, das ist ein Supermarker. Das stimmt im Prinzip, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten. Das eine ist, dass der Kreatininspiegel nahrungsabhängig ist. Also wenn Sie große Mengen von Kreatin zu sich nehmen oder Gulasch oder Rindsuppe, dann können Sie auch ganz gewaltig sozusagen Ihren Kreatininspiegel kurzfristig steigern. Das heißt jetzt nicht, dass der Nierenversagen hat, sondern dass er einfach in großen Mengen Kreatin aufgenommen hat. Das Gleiche haben Sie bei Bodybuildern. Das eine ist, die haben einfach eine höhere Muskelmasse, das heißt, sie haben höhere Kreatinspeicher und damit auch ein höheres Kreatinin und die nehmen meistens so komische Nahrungsergänzungsmittel und da ist überall Kreatin drinnen. Das heißt, wenn Sie den Patienten anschauen mit erhöhtem Kreatinin, ist es ein wesentlicher Unterschied, ob das jetzt ein 40-Kilo-Mensch ist oder ein 140-Kilo-Bodybuilder mit 0% Fettanteil. Das sollte man auch immer berücksichtigen. Und das geht natürlich dann auch in Ihre errechneten GFRs ein, die man ja jetzt verwendet. Was kann noch stören? Die Beta-Lactam-Antibiotika stören. Das heißt, auch das ist dann ein Problem. Und mein Lieblingsthema sind sozusagen die Energy-Drinks. Nicht, weil sie ungesund sind, sondern das Taurin aus den Energy-Drinks stört mir die Kreatininbestimmung. Es gibt so Junkies, die pro Tag 8 Red Bull trinken. Ich suche ein paar Freiwillige für eine Studie und damit haben die plötzlich extrem hohes Kreatinin, falsch gemessen als Interaktion. Das finde ich ganz lustig, die Nephrologen haben das bereits publiziert. Es gibt immer wieder Patienten, junger Patient mit einem Kreatinin von 2 bis 3, also akutes Nierenversagen, kommt auf die Nephrologie, wird dort intensiv aggressiv beobachtet und untersucht und nach 3 Tagen ist er wieder gesund. Was ist passiert? Naja, auf der Station gibt es halt kein Red Bull. Und der hat halt vorher seine 8 Dosen gekippt. Die haben das auch mittlerweile publiziert. Es gibt die Energy-Induced Kidney Injury. Das ist nichts anderes als ein Messfehler. Kurz. Ja, man kann auch das, bitte.
Wie viel ist ungefähr bei den Beta-Lactamen möglich?
Das kann sich auch verdoppeln und verdreifachen. Das Problem ist, wenn Sie eine Augmentin-Infusion geben und gleich nachher messen, dann haben Sie natürlich astronomische Spiegel. Ja. Also bitte halt einfach vor der nächsten Gabe messen, die haben eine ganz kurze Halbwertszeit. Also es kann sich und Kreatinin von 3 ist natürlich, wenn das der Stationsarzt sieht, der sich besonders fürchtet, sonst wäre er nicht Stationsarzt, der halbiert Ihnen gleich die Augmentin-Dosis. Also ich hatte das im Turnus mindestens 3-mal die Woche. Ich habe dann heimlich in der Nacht wieder die Augmentin-Dosis verdoppelt. Gut, ein bisschen was über seltene Erkrankungen, die sind ein Problem. Warum? Die werden sehr häufig getestet, aber sie treten selten auf. Das ist zum Beispiel Hepatitis C, HIV, da wissen wir das, aber auch so Dinge wie Rheumatoide Arthritis oder irgendwelche Autoimmunerkrankungen. Warum ist das so? Das ist sozusagen, dieser Fluch, den verdanken wir mehr oder weniger einem englischen Geistlichen, Sir Thomas Bayes. Der hat eine einzige Arbeit geschrieben, die nicht einmal publiziert wurde. Und da geht es um dieses berühmte Bayes-Theorem, um die Vortestwahrscheinlichkeit. Die ist erst nach seinem Tod erschienen. Und worum geht das? Sie alle kennen diese Formel. Kann sie jemand erklären? Ich nicht. Ich weiß nur, was sie bedeutet. Das heißt, unsere Wahrscheinlichkeit oder die Aussagekraft eines Tests hängt immer von der Vortestwahrscheinlichkeit ab. Was heißt das? Zum Beispiel HIV. HIV-Screening-Tests sind fantastisch, sie haben eine Sensitivität von 99,9%, das heißt, wir erwischen 99,9% der Erkrankung, eine Spezifität von 99%, das ist absolut sensationell, es gibt kaum Tests, die besser sind. Das heißt, 99% der Patienten, die HIV haben, werden auch erfasst. Aber 30-60% unserer Screening-Tests, die wir mit dem HIV-Test testen, stellen sich nachher als falsch heraus. Warum? weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die Bevölkerung teste, und es wird ja jeder gnadenlos im Spital auf HIV getestet, ist relativ gering, dass da wirklich infiziert sind. Und damit steigt natürlich die Rate der Falsch-Positiven. Bei HIV ist das kein Problem, weil bei HIV sozusagen dann immer in einem zweiten Bestätigungstest nachtesten, aber, und damit ist sozusagen dann auch die Kontrolle, und das, dann kann ich die Diagnose HIV stellen. Das heißt, auch der Screening-Test, der positive Screening-Test bei HIV heißt noch lange nicht, dass der Patient HIV hat. Ich weiß nicht, Sie haben ab und zu sicher auf den Stationen 85-jährige Damen, die plötzlich einen positiven HIV-Test haben, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass die am Vorabend in Thailand waren. Also außer das Altersheim hat dann gemeinsam einen Ausflug gemacht, aber gibt es auch. Also bei Männern haben wir schon alle Varianten gehabt. Also wir hatten auch schon HIV-positive katholische Priester, die haben das recht locker genommen, die haben gesagt, kein Problem, ich kenne eh die Selbsthilfegruppe für HIV-positive katholische Priester. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und es gibt noch seltene Erkrankungen, wo es noch ärger wird. Ja? Und das eine ist diese chronische Polyarthritis, weil Sie alle kennen den Rheumafaktor natürlich, ja? So als Marker für chronische Arthritis. Aber 10% der über 50-Jährigen haben einen positiven Rheumafaktor. Das heißt nicht, dass die Rheuma haben, sondern die haben halt einen Rheumafaktor. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie bevölkerungsmäßig jedem, dem ein bisschen ein Gelenk wehtut, das sind alle über 30 im Prinzip, teste, dann habe ich sehr viele Falsch-Positive. Noch schlimmer wird es bei SLE, weil der ist noch seltener. Und Sie wissen, was ist das Screening-Test? Das sind die antinuklearen Antikörper, die bei 5% der Bevölkerung positiv sind, aber bei fast jedem mit SLE. Das heißt, 5% der Bevölkerung teste ich dann falsch positiv und die muss ich dann ausschließen. Das heißt, was passiert, wenn ich zum Beispiel in der Bevölkerung teste, ja, und sage, alle, die jetzt bei der Tür reinkommen, teste ich auf antinukleare Antikörper. Was sagt mir das, wenn der antinukleare Antikörper positiv ist? In Wirklichkeit nichts. Selbst wenn der positiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich was hat, bei 0,15%. Das heißt, Sie haben damit gar keine Aussage. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen mitgeben. Wenn Sie auf seltene Erkrankungen testen, dann bitte testen Sie nur die Patienten, wo es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass die das auch haben. Ganz banales Beispiel. Sie wissen, auf der Chirurgie, die lieben die Lipase, die Amylase. Und die wird gnadenlos bei jedem Patienten getestet. Nur bei 10% der Leute, die gar nichts haben, ist die Lipase und Amylase ebenfalls erhöht, zum Beispiel bei Virusinfekten. Das heißt, Sie haben dann 10% Ihrer Patienten, wo Sie der Pankreatitis ausschließen müssen. Das heißt, der hat zumindest ein CT gebucht und zumindest ein Ultraschall. Auch wenn das alles, der Rest alles in Ordnung ist. Das heißt, meine Bitte, machen Sie nur die Tests, die sozusagen wirklich indiziert sind. Kurz zu Referenzbereichen. Was heißt Referenzbereich? Oder wenn irgendwo ein Sternchen ist. Ein Referenzbereich ist eigentlich definiert, dass ich habe ein gesundes Normalkollektiv, was immer gesund ist. Das kann man immer streiten, wie man das definiert. Und die mittleren 95% dieses Normalkollektivs, also der gemessenen Werte dieses Kollektivs, sind sozusagen mein Referenzbereich. Manchmal muss man das differenzieren nach Alter oder Geschlecht. Das heißt, auch 5% meiner Gesunden haben einen Wert außerhalb des Referenzbereichs. Jetzt haben wir aber ein Problem. Laboruntersuchungen sind relativ leicht anzufordern. Und wenn Sie so schauen, wie viele Laboruntersuchungen hat so ein Patient pro Tag, der hat ja nicht eine Untersuchung, sondern so 10, 20 oder 50, je nachdem. Und wenn ein völlig gesunder Mensch sozusagen 50 Laboruntersuchungen hat, allein ein Blutbild hat er 12 Zeilen, also 12 Analysen, dann haben Sie eine 92%ige Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein Sternchen ist. Das heißt, in Wirklichkeit, je mehr Tests Sie machen, desto mehr pathologische Werte finden Sie. Für uns ist das super für eine Labormediziner, weil es gibt keine gesunden mehr, sondern mehr schlecht untersuchte Menschen. Für Sie heißt aber jedes Sternchen, dass Sie dem nachgehen müssen auf der Station. Oder zumindest irgendwie versuchen, den Oberarzt davon zu überzeugen, dass er jetzt nicht die seltene Erkrankung gefunden hat, nach der er sucht. Und es gibt natürlich Referenzbereiche, die besonders gemein sind. Beim Cholesterin hat so knapp die Hälfte pathologische Werte und beim Vitamin D hat quasi haben 80% mehr oder weniger pathologisch niedrige Werte. Warum? Das sind Zielwerte. Ich habe das einmal bei uns nachgeschaut, rein spaßhalber. Also bei 1 Million Patienten, das ist das, was wir 2013 hatten. Und 77% der Vitamin D-Spiegel waren mehr oder weniger pathologisch niedrig. Aber da handelt es sich immer um Zielwerte und nicht sozusagen um Referenzwerte. Das heißt, was will ich Ihnen mitgeben? Bitte die Referenzwerte als Orientierungshilfe nehmen. Und auch völlig gesunde Patienten haben Ergebnisse außerhalb des Referenzbereichs. Und das ist völlig normal. Und bitte beurteilen Sie das immer mit im Kontext mit der Klinik. Das heißt, wenn Sie einen leicht erhöhten Leberwert haben, also das ist quasi bei jedem Patient, dann, und der Patient hat objektiv nichts, dann würde ich das einmal beobachten und vielleicht einmal in 6 Monaten noch einmal kontrollieren lassen und dann ist es erledigt. Aber Sie müssen nicht allem nachgehen. Ein paar Dinge, die nicht so im Lehrbuch stehen, die ich Ihnen gerne nahebringen möchte. Ja. Sie wissen, CRP ist ein fantastischer Marker. Ich liebe den heiß und innig. Warum? Das ist ein Akutphase-Marker. Der steigt vor allem bei den bakteriellen Infekten an. Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt mit Fieber, können Sie mit dem CRP ganz gut unterscheiden, ist das viral oder bakteriell. Es gibt ein paar Gemeinheiten. Also wenn das CRP über 5 Milligramm pro Deziliter oder 50 Milligramm pro Liter ansteigt, dann ist es schon eher wahrscheinlich, dass es was Bakterielles ist. Es kann natürlich auch eine Autoimmunerkrankung sein oder eine OP oder ein Infarkt. Das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte, es gibt 2 Einheiten. Es gibt die Milligramm pro Deziliter und es gibt die Milligramm pro Liter. Das ist nach wie vor falsch, das habe ich schon wieder vergessen zu ändern. Da gibt es unterschiedliche Referenzbereiche. Beim einen ist es kleiner 1 und beim anderen kleiner 10. Schauen Sie bitte drauf. Das AKH hat nach wie vor die Milligramm pro Deziliter. Ganz Restösterreich hat, stellt langsam um auf die Milligramm pro Liter, damit wir wenigstens einheitlich falsch liegen. Und die Frau Professor Mannhalter weiß, wir hatten einmal eine Studie, wo wir genau an diesem Problem massiv gescheitert sind. Weil wir dann nicht mehr nachvollziehen konnten, welche Einheit da gemeint ist. Was ist der Haken beim CRP? Das eine ist, wenn Sie eine fulminante Entzündung haben, das CRP braucht 24 bis 48 Stunden, damit es ansteigt. Das heißt, Sie haben bei extrem raschen Pneumonien, kann sein, dass das CRP noch negativ ist. Oder bei irgendwelchen Sepsisfällen, die auf Intensivstationen sind. Deswegen machen Intensivstationen in Spitälern, wo das Geld keine Rolle ist, zusätzlich oft auch Interleukin 6, weil das bereits innerhalb von wenigen Stunden ansteigt. Im niedergelassenen Bereich reicht das CRP völlig. Das Zweite ist, Sie haben eine sehr lange Halbwertszeit von 24 Stunden. Das heißt, wenn der Patient eine OP hat, können Sie bestenfalls im Verlauf sagen, naja, das sinkt jetzt langsam ab und dann steigt es wieder. Das heißt, ich habe dann erst meine Infektion. Aber ein Einzelwert sagt Ihnen sozusagen nichts aus über das, über sozusagen eine postoperative Infektion, was ja auf der Chirurgie ab und zu vorkommen soll. Lipase, Amylase, kennen Sie, das sind unsere Pankreatitis-Marker, die aber extrem unspezifisch sind. Die kommen leider nicht nur im Pankreas vor, sondern in allen inneren Organen. Und 10% aller Patienten haben erhöhte Pankreasenzyme und haben sicher keine Pankreatitis. Das heißt, wenn Sie Lipase, Amylase bewerten, bitte bewerten Sie es immer gemeinsam mit dem CRP. Eine Pankreatitis ohne CRP gibt es nicht. Ja? Und bestimmen Sie es nur bei Oberbauchbeschwerden. Weil sonst müssen Sie den Chef davon abhalten, dass er Sie zwingt, jetzt nicht Ultraschall oder sonst was anzufordern. Die Leberwerte kennen Sie ebenfalls. GOT, GPT sind klassischerweise für die toxische Leberschädigung bei der Hepatitis erhöht. Gamma-GT ist immer erhöht bei jedem Patienten. Gemeinsam mit der alkalischen Phosphatase ist oft die Cholestase, sozusagen Cholestasemarker. Gamma-GT allein ist bei Alkohol oder auch unspezifisch erhöht. Und alkalische Phosphatase isoliert spricht eher für einen Knochenprozess. Vorsicht, was heißt eine moderate Erhöhung bis zum dreifachen oberen Normalwert oder fünffachen oberen Normalwert? Das heißt, wenn der Referenzbereich bei der GOT bei ungefähr 30 liegt bis 150, sind extrem häufig. Ja? Und die kann man, da reicht es auch, wenn Sie den erst nach 3 Monaten wiederholen und dann abklären. Oft bei Virusinfekten, bei Akutphase-Reaktionen, bei irgendwelchen anderen Spielchen. Und bitte machen Sie bei Kindern keine alkalische Phosphatase, sonst haben Sie die hysterischen Eltern an der Backe. Warum? Wenn ein 12-jähriges Kind gerade einen Wachstumsschub hat, hat es oft alkalische Phosphatase so um die 1000. Das ist völlig normal und hat nichts zu bedeuten. Die Eltern schauen natürlich nach bei Dr. Google und da steht natürlich Knochentumor. Oder Metastase. Also bitte bei Kindern keine alkalische Phosphatase bestimmen, außer sie wollen Ärger. Blutbild kennen Sie alle. Was haben wir so? Das, ein Hämoglobin kleiner 6 ist meistens ein Transfusionstrigger. Und so zwischen 6 und 8 ist das mehr so eine klinische Entscheidung. Vorsicht, akuter Blutverlust, bis zu 6 bis 8 Stunden kann das Hämoglobin nachhängen. Das heißt, wenn der Patient akut blutet, müssen Sie nach Klinik, nach Blutdruck transfundieren und nicht nach HB. Weil wenn Sie da auf den HB-Abfall warten, dann ist er schon ziemlich ausgeblutet. Ja? Also das kann bis zu 6 bis 8 Stunden dauern, bis Sie den Hämoglobinabfall sozusagen im Blutbild sehen. Thrombozyten, wann darf man hysterisch werden? Wenn die Thrombozyten kleiner 80.000 wären, dann versuchen Sie den Chirurgen sozusagen fernzuhalten, der gerne schneiden möchte. Und ab 5.000 bis 10.000 dürfen Sie nervös werden, weil dann steigt das Risiko für Hirnblutungen. Bei neutrophilen Granulozyten immer die Absolutwerte anschauen, also das gilt ja auch generell auch beim Differentialblutbild. Und unter 500 absolut Neutrophilen sollten Sie auf jeden Fall das CRP messen oder das Fieber messen. Wenn das CRP auch noch erhöht ist, dann haben Sie ein Problem. Weil dann sollte man ihn isolieren und antibiotisch abschirmen. Und es gibt ein paar Gemeinheiten im Blutbild, die Sie immer wieder ärgern. Das sind so Eosinophilien, Monozytosen, Neutrophilien oder Hämoglobinopathien, auf die ich kurz eingehen möchte. Ganz wichtig bei allen Dingen im Differentialblutbild, schauen Sie bitte immer auf die Absolutwerte und vergessen Sie die Dinge, wo Prozent steht, die sind zu ignorieren. Warum? Die reagieren oft, da haben Sie oft irgendwelche Prozenterhöhungen, die gar nichts bedeuten. Das heißt, auch bei einer Eosinophilie, alles was unter 500 pro Mikroliter ist, ist normal und ab 500 bis 1500 kann man mal nachdenken. Und was ist so die Ursache für eine Eosinophilie? Die meisten Eosinophilien sind irgendwie postreaktiv, das heißt postinfektiös nach einer OP oder so etwas, das sind alle Passagiere und die verschwinden wieder. Das heißt, 90% dieser Fälle sind reaktiv und die verschwinden nach einem Monat oder nach 3 Monaten und sind wieder normal. Das heißt, bei einer leichten Eosinophilie oder bei einer Eosinophilie ohne Symptome kann man durchaus zuwarten. Ansonsten muss man leider die Würmer suchen und auch die Allergien. Aber da hat der Patient ja meistens auch Symptome. Und was sind das für komische Erkrankungen bei der Eosinophilie? Es gibt ganz selten myeloproliferative Erkrankungen, das ist so in Richtung Eosinophilenleukämie oder Hyper-Eosinophilie-Syndrom. Wie ist das definiert? Ich habe eine Eosinophilie über 1500, also eine schwere Eosinophilie, über mehr als 6 Monate und zusätzlich irgendwelche unspezifischen Allgemeinsymptome. Dann kann ich da danach gehen, das ist Gewichtsverlust, Fieber, Hauterscheinungen. Und dann sollte ich dem nachgehen. Auch eine Eosinophilie ohne Symptome kann ich auch getrost, wenn ich beim besten Willen nichts finde, kann ich auch getrost ignorieren. Natürlich, wenn er nach 6 Monaten immer noch eine Eosinophilie hat, werden Sie vielleicht irgendwann einmal eine Stuhluntersuchung machen auf irgendwelche Darmparasiten. Ich kann Sie beruhigen, da kommt fast nie etwas raus. Das heißt, was tut man mit der Eosinophilie? Erstens die Prozentwerte mal alle ignorieren, zweitens die Absolutwerte beachten und wenn der Patient nichts hat, nach 6 Monaten noch einmal kontrollieren, damit haben Sie 95% Ihrer Patienten gleich geheilt. Und wenn das persistiert und der Patient über Beschwerden klagt, dann kann man es weiter abklären. Monozytosen sind noch häufiger als Eosinophilien. Also ich glaube, 30% der Patienten haben im Verlauf der stationären Patienten haben irgendwo eine Monozytose, fast immer reaktiv, also postinfektiös, bei Graviditäten, nach dem Myokardinfarkt, haben sie dann irgendeine Phase, wo sie eine Monozytose haben. Die ist definiert eben als mehr als 800 pro Mikroliter. Auch da, ohne klinische Ursache, wenn die Monozytose persistiert, und eine ausgeprägte Monozytose ist meistens mehr als 5000 pro Mikroliter, dann sollte man in Richtung chronisch monozytäre myeloische Leukämie denken. Aber auch die ist selten und auch die hat 6 Monate Zeit zum Diagnostizieren. Also auch da können Sie sozusagen sagen, naja, ich mache in 6 Monaten noch einmal eine Blutbildkontrolle und wenn das noch immer erhöht ist, dann schicke ich ihn zum Hämatologen zur Abklärung. Dazu muss man auch sagen, ich hoffe, dass Ihr Labormediziner, wenn er dieses Blutbild sieht, wo nicht nur Monozyten sind, sondern auch Blasten sieht, vielleicht schreit. Wenn nicht, sollten Sie meine Brille kaufen. Nein, das ist klinisch eindeutig. Also wenn er das übersieht, dann braucht er wirklich ein augenärztliches Konzil. Ja. Auch Neutrophile, wissen Sie, Neutrophilie über 7500 pro Mikroliter, typisch bei bakteriellen Infekten, bei Akutphase oder bei chronisch entzündlichen Erkrankungen haben Sie das auch oft. Also Raucher haben meistens eine Neutrophilie, Schwangere auch oder Leute unter Cortisontherapie natürlich auch. Wenn das persistiert und massiv bleibt und Sie sozusagen keine Cortisontherapie haben, auch die Schwangerschaft geht ja irgendwann vorbei, sollten Sie bei einer persistierenden Neutrophilie auch in Richtung myeloproliferative Erkrankung abklären. Bitte immer im Kontext mit dem CRP beurteilen, weil auffällig wäre dann sozusagen deutliche Neutrophilie und ein normales CRP, das geht in Richtung hämatologische Erkrankung. Und auch hier hilft es nach 6 Monaten kontrollieren, idealerweise beim niedergelassenen Arzt und dann eventuell, wenn das persistiert, eine Abklärung Richtung CML. Troponin kennen Sie alle, müssen Sie ja tagtäglich für einen Myokardschaden machen. Wichtig ist beim Troponin, wenn das positiv ist, eine Kontrolle, ob es eine Dynamik gibt. Warum? Ich glaube, jeder Zweite auf der Notaufnahme, sind Kollegen von Ihnen schon auf der Notaufnahme gewesen? Wie viel Prozent von den Patienten, die reinkommen, haben gleich ein erhöhtes Troponin zu Beginn? Wahnsinnig viele, glaube ich, oder? 20% würde ich sagen. Weil es gibt natürlich die Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben, eine Tachykardie, ein Vorhofflimmern, die haben alle ein erhöhtes Troponin, aber keine Dynamik. Das heißt, wenn der reinkommt und keine typische Symptomatik hat, ein erhöhtes Troponin hat, mache ich nach einer Stunde noch einmal einen Test und schaue, ob ich eine Dynamik sehe. Wenn ich keine Dynamik habe, kann ich einmal davon ausgehen, dass es vermutlich nichts Akutes ist, sondern was Chronisches. Und seien Sie ein bisschen sparsamer mit dem Screening, weil sonst treten Sie sich ziemlich viele Kontrollen ein, die Sie sozusagen bei sich haben. Also, wenn die Großzehe schmerzt, glaube ich, braucht man dann kein Troponin. Dedimer ist eine Strafe. Warum? Quasi jeder zweite Patient von Ihnen hat ein erhöhtes Dedimer. Also, wenn Sie einen Patienten haben ohne typische Klinik, sprich einseitige Schwellung eines Beines, plötzlich einsetzende Atemnot mit Thoraxschmerzen, dann bitte machen Sie kein Dedimer, weil quasi jeder, der ins Spital kommt, hat ein erhöhtes Dedimer. Das hilft Ihnen genau gar nichts. Und wenn Sie ein erhöhtes Dedimer haben, müssen Sie zur Beruhigung Ihres Oberarztes wahrscheinlich dann auch einen Spiral-CT nachmachen. Das heißt, es ist ein extrem geringer positiver Vorhersagewert. Wenn das Dedimer negativ ist, können Sie guten Gewissens eine Thromboembolie ganz gut ausschließen. Aber es gibt auch eine Gemeinheit, auch das Dedimer hat ein diagnostisches Fenster bis zu 12 Stunden. Das heißt, eine akute Thrombose, eine akute Lungenembolie, die da irgendwo spontan entsteht, hat ein negatives Dedimer. Zweites Problem, nach einer Operation hat jeder ein erhöhtes Dedimer, da brauchen Sie es gar nicht testen. Das heißt, da ist, also auf der Chirurgie ist ein Dedimer mehr oder weniger wertlos. Das heißt, auch da bitte seien Sie sparsamer. Es gibt irgendwelche besonders verhaltensoriginellen Ärzte, die fordern das bei jedem Patienten an. Wir rufen dann auch bei jedem Patienten an und sagen, der hat ein erhöhtes Dedimer. Was ist so die Empfehlung? Bitte machen Sie nicht einmal alles, sondern beginnen Sie mit einem schmalen Basispendel, wo wirklich nur Blutbild, 2 Leberwerte sind, CRP von mir aus und natürlich Kreatinin. Und bei klinischem Verdacht machen Sie Ihre Spezialtests, aber machen Sie kein ungezieltes Screening. Das ist eine Gruppendynamik in den Krankenhäusern, die ich immer faszinierend finde. Meistens denken alle zusammen, was könnte man denn noch beim Basispendel hineinhauen und dann sind die Dinger so lang, dass sie quasi immer irgendeine Pathologie finden, aber nicht die, die sie wollen. Ja? Und ganz wichtig ist, dass Sie die Diagnose stellen und nicht das Labor. Das heißt, ein pathologischer Laborbefund allein hat keinen Krankheitswert. Das heißt, ohne Klinik bitte immer nur mit einer gewissen Skepsis zu sehen. Dann ein paar Dinge, die eigentlich völlig unnötig sind, das ist die Virusserologie. Wenn Sie Viren haben mit einer langen Inkubationszeit wie Hepatitis, HIV, ja wunderbar. Sie bringt aber gar nichts bei irgendwelchen respiratorischen Infekten. Warum? Es dauert circa eine Woche, bis sie Antikörper kriegen gegen Influenza, was auch immer. Ja, und da ist meistens der Infekt bereits vorbei. Also bei Covid wissen wir es mittlerweile, der Covid-Antikörper steigt an, abgesehen davon, dass auch nichts mit, sozusagen, nachdem jeder schon geimpft ist oder immunisiert ist, auch nichts mit der Erkrankung mehr zu tun hat, nachdem mehr oder weniger die Krankheit vorbei ist, bei Influenza, Adeno und genauso ebenfalls. Und es gibt auch Viren, da bringt Ihnen auch das gar nichts. Bei Herpesviren haben Sie eine extrem hohe Durchseuchung, das heißt, da sagt Ihnen auch die Virusserologie nichts. Die IgG-Antikörper bleiben immer lebenslang. Das ist auch bei einem Patienten mit Borreliose, der einmal eine Borrelien oder Kontakt mit Borrelien hat, der hat lebenslang Antikörper. Verlaufskontrollen sind super fürs Labor, weil wir dafür jedes Mal 12 Euro kriegen, bringen aber gar nichts. IgM-Antikörper bleiben ca. 3 bis 6 Monate nach der Infektion, aber es gibt bestimmte Erkrankungen, wo die häufig persistieren, zum Beispiel bei Borrelien, persistieren IgM bei 20% der Fälle, das heißt, die haben auch lebenslang ein IgM, ein positives, obwohl sie natürlich keine akute Infektion mehr haben. Röteln ebenfalls, das macht uns viel Freude bei den Schwangeren. Wir machen zum Beispiel bei uns im Labor jährlich 100.000 Borrelien-Serologien. Es ist natürlich herrlich für den Umsatz, aber ich bezweifle, dass es so viele Zecken gibt. Ja? Oder so viele Zeckenbisse in Wien. Das heißt, bitte seien Sie sparsam, machen Sie das wirklich nur bei entsprechender Klinik. Wann braucht man zum Beispiel eine Borrelien-Serologie? Eigentlich nur dann, wenn man eine Neuroborreliose hat, weil die normale Erythema migrans ist eine rein klinische Diagnose. Da haben Sie übrigens auch meistens keine Antikörper noch. Das heißt, da hilft Ihnen das auch gar nicht weiter. Das heißt, weniger ist oft mehr. Und dann gibt es ganz unnötige Antikörper. Das heißt, Chlamydien sind komplett für den Hugo. Sie werden aber von der Kasse bezahlt. Warum? Die sind bei 30% der Bevölkerung positiv. Die haben nichts mit der Infektion zu tun. Wenn Sie dem Patienten was Gutes tun wollen, dann machen Sie einfach eine Chlamydien-PCR aus dem Hahn, dann wissen Sie, ob er einen Chlamydieninfekt hat und behandeln Sie den. Das ist 30% der Infertilitäten bei Frauen sind sozusagen meistens auf Chlamydien, sind auf Chlamydien zurückzuführen. Also ein Chlamydien-Screening bringt was, aber im PCR-Format, aber sicher nicht das Antikörper. Borrelien das Gleiche, so im Waldviertel haben wahrscheinlich 20% der Bevölkerung haben Borrelien-Antikörper, aber die haben alle keine Borreliose. Borreliose ist eine klinische Diagnose, Sie wissen, ganz selten, also Borrelien-Arthritis ist extrem selten, lustigerweise in Österreich, weil diese Burgdorferi wenig Borrelien-Arthritiden macht. Das ist eine Oligoarthritis der großen Gelenke, also Hüfte, Knie oder Sprunggelenk und das ist auch dann richtig schön geschwollen. Es gibt Neuroborreliosen, die machen so wirklich Radikulitis, also wirklich Nervenschmerzen, die therapieresistent sind, da kann man dran denken, aber sonst gibt es relativ wenig Indikationen. Der Rheumafaktor, extrem beliebt bei Orthopäden, ist immer erhöht und damit enden die Patienten alle beim Rheumatologen. 40% der Zuweisungen zu einem Rheumatologen ist eigentlich die einzige sozusagen Tatsache erhöhter Rheumafaktor. Ja, kann man machen, ist jetzt aber reine Arbeitsbeschaffung. Wenn Sie Tumormarker bestimmen, Tumormarker sind auch so eine Geschichte. Man muss eines sagen, ich verstehe, wenn Sie einen Patienten haben mit einem unklaren Gewichtsverlust, wo Sie gar nichts wissen, dass Sie dann in Ihrer Verzweiflung auch die Tumormarker mitbestimmen. Als Screening und als Früherkennung sind Sie extrem problematisch, das wissen Sie. Auch das PSA, die Urologen lieben es, wir lieben es auch, aber es bringt nicht so viel, wie wir denken. Wenn Sie einen Raucher fertig machen wollen, bestimmen Sie das CEA, das ist ein karzinoembryonales Antigen, auch für das Bronchuskarzinom, ein Tumormarker, der ist nämlich bei Rauchern immer erhöht, immer leicht erhöht. Dann ist er meistens hysterisch. Dedimer haben wir schon gesagt, Virusserologie bringt gar nichts, auch die Varizellen-Serologie bei einem Erwachsenen ist immer positiv. Es gibt auch einen Mythos, der geht doch zu alternativmedizinischen Themen, das ist die reaktivierte EBV-Infektion. Auch das ist so ein, da kann man herrlich sich damit beschäftigen, es nützt nur nichts, weil Sie wissen, EBV persistiert lebenslang in diversen Nervenzellen, Sie können es auch lebenslang als PCR im Serum nachweisen oder im Speichel. Das heißt aber nicht, es gibt aber keine reaktivierte EBV-Infektion per se. Außer Sie sind komplett immunsupprimiert, dann haben Sie das Problem. Und die nächste große Bitte, wenn Sie die Schilddrüsenfunktion bestimmen, bestimmen Sie das TSH. Wenn das pathologisch ist, wird FT3, FT4 bestimmt. Und erst wenn das TSH pathologisch ist, kann man nach der Ursache suchen. Und meistens sind das irgendwelche Autoimmunprozesse, Schilddrüsenantikörper. Bestimmen Sie bitte nicht beim Gesunden routinemäßig die Schilddrüsenantikörper. Warum? 40% der Frauen haben erhöhte Schilddrüsenantikörper, aber haben eine normale Schilddrüsenfunktion. Das heißt, was macht die Dame dann? Sie wird komplett hysterisch, sie schaut bei Dr. Google nach. Bei Dr. Google steht drinnen, sie hat Zöliakie. Ist auch einer Kollegin von mir passiert, die ernährt sich seither weizenfrei. Gut, sie hat deswegen 7 Kilo abgenommen, aber die Schilddrüsenantikörper bleiben natürlich. Ja. Das heißt, nur weil jemand Schilddrüsenantikörper hat, heißt das nicht, dass er sozusagen eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Da ist das Screening schlicht und einfach das TSH und das reicht völlig aus. Das heißt, es gibt relativ viele Screening-Marker, mit denen Sie sich sozusagen Ärger eintreten oder zumindest hysterische Google-Reaktionen. Es sei denn natürlich, Sie wollen dem Labor etwas Gutes tun, wir freuen uns darüber, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich in Ihrer Abteilung damit mehr Arbeit machen wollen als nötig. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende angelangt von dem, was ich Ihnen mitgeben wollte. Haben Sie noch Fragen zum Labor? Habe ich was vergessen? Was Wichtiges? Das, worauf ich mich freue, was hoffentlich jetzt in den nächsten 10 Jahren in der Mikrobiologie passiert, ist, dass wir nicht mehr diese elenden Kulturen haben, die ewig brauchen. Weil Sie wissen, eine Blutkultur braucht genau 6 Tage, bis sie negativ ist. Und nach 6 Tagen ist entweder der Patient tot oder geheilt. Ja? Also da brauchen Sie es auch nicht mehr. Ja, ich weiß, das ist ein Problem. Ja? Auch ein blöder Harnwegsinfekt, die Harnkultur braucht 3 Tage. Ja? Ich meine, ich kann ihn nicht 3 Tage lang mit dem Harnwegsinfekt ablagern. Da gibt es gerade sozusagen den Wechsel in Richtung PCR-Diagnostik. Es gibt im Spitälern bereits respiratorische Panels, wo sie relativ rasch wissen, was der hat, die auch fantastisch funktionieren. Man muss ein bisschen aufpassen natürlich, aber sie haben dann relativ sofort den Keim bzw. den Virus. Bei Sepsis dauert es noch ein bisschen, weil das wäre eigentlich das Sinnvollste, wenn Sie da eine Blut-PCR haben, aber auch das wird kommen. Und auch bei Diarrhöen gibt es jetzt PCR-Systeme, die Ihnen das in 6 Stunden sagen. Also darauf freue ich mich, dass man auch dann relativ rasch eine sinnvolle Infektionsdiagnostik macht und nicht 2 Wochen später dann den Mikrobiologiebefund bekommt, was es war. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich über diese Mikrobiologiebefunde dann auch freut, wenn das Antibiogramm kommt, nachdem der Patient entlassen wurde. Ja, das ist so. Das sind so die Dinge, die sich ändern werden. Was gibt es noch für spannende Dinge in der Labormedizin? Sonst eigentlich relativ wenig. Ja. Von Ihrer Seite noch Fragen? Bitte.
Genau. Sie haben gesagt, dass das Hämoglobin bei Blutungen nachhängt.
Ja.
Wieso ist das so?
Wenn Sie akut bluten, verlieren Sie Plasma und Erythrozyten. Ja? Das heißt, das Hämoglobin bleibt einmal gleich, es wird nur die Gesamtblutmenge weniger. Und dann kommt aus dem Gewebe natürlich Flüssigkeit, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, oder aus der Feder des Anästhesisten, der oben literweise was reinfüllt, und dann sinkt das Hämoglobin langsam ab. Aber dieser Prozess dauert. Ja? Das heißt, wenn Sie eine akute Blutung, Magen, Darm, Messer, was auch immer haben, dann hat er einfach eine verminderte Blutmenge, aber der Hämoglobingehalt im Blut bleibt noch eine Zeit lang gleich. Das heißt, wenn Sie in einer großen Lacke stehen, sagen Sie bitte nicht, nein, das Hämoglobin ist eh 16, der braucht nichts. Ja? Aber ich kann Sie beruhigen, die Unfallchirurgen werden dann eh hysterisch. Oder spätestens, wenn der Anästhesist sagt, naja, aber der Blutdruck ist 40:0, vielleicht könnte man da doch was reinfüllen. Sie haben das relativ oft bei Schwangeren, lustigerweise. Ja. Weil die haben zum Teil massive Blutdruck. Also ich habe jetzt 3 Bekannte, die mindestens 3 Konserven gebraucht haben, aber das auch erst nach Stunden gekriegt haben, weil der Gynäkologe gemeint hat, naja, die ist ja jung und gesund und die Lacke macht nichts. Also in dem Fall bitte Vorsicht, ja. Bei chronischen Blutungen ist das HB super. Oder Onkopatienten, tagelangen gastrointestinalen Blutungen, das ist fantastisch. Und da kam, oder postoperativ, wenn am nächsten Tag, wenn man schaut, wie ist denn das HB, braucht eine Konserve oder nicht.
Danke.
Ja, gut. Ja, und eine Bitte, die neuen Antikoagulantien sieht man nicht im Gerinnungstest. Also Aspirin und die neuen Antikoagulantien sehen Sie entweder gar nicht im Gerinnungstest oder Sie verfälschen Ihnen alles. Das, was ist jetzt der Faktor 2-Inhibitor? Das ist nicht das Pradaxa, sondern das Dabigatran. Das haut Ihnen alles zusammen und die anderen machen gar nichts. Das heißt, nur weil der eine normale Gerinnung hat, bitte aufpassen, nicht gleich hineinschneiden, sondern vorher den Patienten fragen, was er denn so nimmt. Also wenn er es weiß. Meistens weiß er es eh nicht. Gut.
Mich würde etwas interessieren. Plant irgendjemand von euch, ins Labor zu gehen, also Labormediziner zu werden oder Medizinerin?
Ich fürchte, das sind alles echte Ärzte. Ich meine, ich bin begeisterter Labormedizin. Also mir macht das nach wie vor Spaß, nach mittlerweile 30 Jahren. Und es ist aber eine komplett andere Medizin, wie gesagt, weil wir nicht einen Patienten haben, sondern in unserem Fall so um die 10.000. Aber in dem Spital, im AK haben sie so 2.000 bis 3.000 pro Tag. Das heißt, das ist mehr Organisation und das ist ein Breitenfach. Und wir retten halt nur indirekt Leben. Also diese Erfolgserlebnisse überlassen wir Ihnen dann.
Vielen Dank, Professor Endler.
Dankeschön.
Wirklich für den tollen Vortrag, auch lustig.